Ja, ich finde immer so toll, wenn der Lobpreis so Zahn und Zahn ineinander geht mit dem, was jetzt heute Morgen dran sein könnte. So, vor 14 Tagen war ich ja schon mal dran, da habe ich eher versucht, einmal das Gottesbild darzustellen, wie es uns durch Jesus angeboten ist. Und da bleibt schon eine Frage übrig. Und der gehe ich heute ein wenig nach, aber ich vermute, dass das Ergebnis nicht sehr viel anders wird. Ich muss mich hier ein bisschen an meinen Text halten, weil sonst komme ich in Rage. Das ist eines meiner liebsten Themen. Was wir feststellen können, ist, dass in den letzten Jahrzehnten, das muss man schon sagen, mindestens 2-3 Jahrzehnte, auch im Aufkommen der Lobpreis, wie sagt man, Lobpreiskultur und der Geisterneuerung, der Geisterfüllung. Also es gab die charismatische Erneuerung in der evangelischen und der katholischen Kirche und in manchen Freikirchen. Das alles hat etwas gemacht. Es hat etwas mit unserem Gottesbild gemacht. Und deswegen, das letzte Mal war es wie mit einem heißen Messer in der Butter. Da muss man nicht lange drüber reden. Dass dieser Gott so ist, wie wir ihn jetzt die ganze Zeit besungen haben. Ohne irgendwo das Gefühl zu haben, da stimmt was nicht. Das ist ja überzogen. Gott sei Dank, dass wir schon so weit sind. Denn ich treffe doch immer wieder mit Leuten auch zusammen, die sagen, ja. Also ein Stück weit oder auch in der Literatur kann man es sehen, muss man vor dieser Veränderung warnen. Denn diese Veränderung geht auf Kosten dessen, was Gott gesagt hat. Gott wird in einer Art und Weise verniedlicht, weichgespült wird gesagt. Man singt nun noch über Liebe, Freude, Eierkuchen. Er ist ein Kumpel. Man hat keine Ehrfurcht mehr vor ihm. Man hört fast in keiner Gemeinde mehr noch irgendwas von einem strafenden Gott, von Gericht und Hölle. Ja, selbst eingefleischte Christen haben mittlerweile für solche Dinge ein, sagen wir, mitleidiges Lächeln übrig, mehr nicht. Selbst bei denen, die wirklich schon sich ganz tief und echt zu einem eindeutigen Gottesbild hingezogen fühlen, nämlich zu einem Gott, der anders ist, als normalerweise Götter sind. Und zwar durch die gesamte Geschichte hindurch waren Götter immer willkürlich, haben den Menschen benutzt, unter Druck gesetzt. Und wenn sie nur eingebildete Götter waren, das ist nämlich der Unterschied. Aber sie haben den Menschen sehr zugesetzt. Es gibt viele Menschen, die aufblühen, weil sie einem immer mehr ein eindeutiges Gottesbild vor Augen bekommen. Eins, das nicht Licht ist und Schatten zugleich, Verlässlichkeit und Willkür zugleich. Man atmet auf und denkt sich, wow, wenn das wahr ist, Gott, dass du so bist, dann bin ich in meiner Beziehung zu dir auch anders. Dann habe ich nicht mal so komische Gefühle. Dann ziehe ich nicht das Genick ein, wenn ich daran denke, ich habe wieder mal was falsch gemacht. Jetzt kommt dann irgendwann gleich die Strafe dieses Gottes, der ja nichts anderes zu tun hat, als Listen zu führen. Und ach, jetzt muss ich den noch strafen. Habe ich vergessen, aber den muss ich auf jeden Fall strafen. Was für ein Gottesbild. Aber in den Herzen stecken so Restposten noch drin. Soll ich und kann ich mich wirklich so hemmungslos an einen Gott, an einem Gott freuen, wie wir das jetzt in den Liedern getan haben? An einem Gott, der den Schwachen aufhilft, der für sie ist. Jesus hat es ja vorgelebt. Mit den Gerechten hatte er die größten Probleme. Mit den Gerechten jetzt im Sinne von im Judentum. Und mit den anderen, da hat er zusammengesessen. Und die haben wahrscheinlich auch palästinensischen Wein getrunken. Wahrscheinlich nicht so die Sorte, wie wir sie heute noch runterkriegen würden. Aber immerhin, sie haben zusammengesessen, sie hatten Gemeinschaft. Also, es darf nicht sein, dass in unserer Beziehung zu Gott sein Wesen, das sich immer mehr offenbart, und das ist ein Geschenk an unsere Zeit, die es so dringend braucht wie vielleicht sonst nichts mehr, dass sein Wesen immer noch mit Fragezeichen versehen ist. Ist doch, lasse ich mich da doch zu sehr drauf ein oder wie? Eindeutig ist, und das können wir noch mal nachlesen, und ich empfehle jedem mal den ersten Johannesbrief, das vierte Kapitel, und darin den einzigen ganz eindeutigen Satz: Gott ist Liebe. Punkt. Man hat am Evangelium des Johannes herumgedoktert, um es, ich muss es mal, vielleicht ist es auch ein bisschen frech, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass viele Theologen mit dem Gottesbild des vierten Evangeliums, also des Johannes, nicht umgehen konnten. Das war, jetzt sage ich es wieder nochmal mit dem modernen, das war zu weich gespült. Das war ein Gott der Liebe, da ist nichts Hartes und nichts Griffiges mehr. Oh, oh. Mit den Evangelien konnte man noch so umgehen. Ja, das ist Bildung der urchristlichen Gruppe da. Vielleicht auf Patmos haben sie sich um den Johannes geschart. Und dann ist das dabei rausgekommen, das Evangelium, so mehr aus den Fingern gezogen als aus der Wirklichkeit des Redens Jesu genommen. Und das kann man für ein Evangelium noch machen, aber nicht mit einem Brief. Und Johannes hat Briefe geschrieben. Die gingen an Gemeinden und die waren früher als das Evangelium. Und im ersten Brief, im vierten Kapitel, schreibt er dieses: Gott ist Liebe. Punkt. Ich empfehle jedem, wenn er mal wirklich einen schlechten Tag hat, sich hinzusetzen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, einfach mal wieder lesen. Und das war da im gesamten Zusammenhang. Dann wird es einem noch deutlicher, an wen wir überhaupt glauben. Wer unser Leben bestimmt. Mit was wir von ihm her gesehen rechnen können. So, aber da gibt es dann diese Sache mit der Gerechtigkeit und dem gerechten Sein. Das heißt, wir denken so ein klein bisschen vom großen Gesetzeswerk der Juden auf die Juden zu. Und dann denken wir, ja, also ein Gerechter im Judentum ist einer, der alle Normen und Satzungen brav hält. Dem war nicht so. Das Alte Testament hat eine ganz andere Vorstellung von gerecht. Wir haben die Gerechtigkeit in erster Linie, dass jeder den gleichen Lohn kriegt, der für die gleiche Arbeit, sollte er den gleichen Lohn kriegen. Das trifft vor allen Dingen die Damen unter uns. Das ist zum Beispiel Gerechtigkeit in unserem Sinn. Gerechtigkeit, wenn einer seine Strafe bekommt, weil er im Alkohol jemanden umgefahren hat und so. Das ist alles Gerechtigkeit, wie wir es kennen. Das wurde von uns auch irgendwo so ganz natürlich und selbstverständlich auf Gott übertragen. Ja, Gott ist gerecht. Und er wird alles ahnden, was passiert ist. Er muss zeigen, dass er heilig ist und der Gerechte. Und so zucken wir zusammen, sagen sie, ach du meine Güte, wenn wir an einen Gott glauben müssen, der die Gerechtigkeit ist, dann lassen wir uns lieber heute als morgen einäschern. Na, furchtbar. Es ist wirklich furchtbar, gemessen an dem, was Gott eigentlich ist, ist es katastrophal, dass wir denken, Gott wäre die Gerechtigkeit in Person. Ist er nicht. Aber da müssen wir ein bisschen näher ranschauen. Im Alten Testament ist gerecht sein und Gerechtigkeit sein, ein Gerechter sein, in der Beziehung zwischen Zweien. Ein angemessenes, richtiges Verhalten. Also, in dem alten Bund zwischen Gott und seinem Volk, aber auch mit jedem Einzelnen, da wurde einer gerecht, wenn er in der Beziehung zu Gott so lebte, dass man diese Beziehung erkennen konnte. Im Laufe der Zeit ist es natürlich auch in der Geschichte des israelitischen Volkes ist es immer mehr so gegangen, dass Gott zwar als Partner seinen Part als gerecht im Sinne von ich erfülle meinen Teil der Partnerschaft, als auch Hoffnung, Zuverlässigkeit, Treue, Hilfe, all diese Dinge war sein Part, war die Leistung sozusagen des Gottes der Israeliten. Das war sein Part. Und die Israeliten verstanden sich manchmal wirklich so auch als Gegenpart und sie versuchten ja auch zu bringen, was diesem Gott gefallen könnte. Aber mit der Zeit wurde die Erfahrung zwischen dem Gerechtsein, jetzt im alttestamentlichen Sinn, dem Gerechtsein des Volkes Gottes und Gottes Gerechtigkeit immer größer. Der Unterschied wurde immer größer. Und immer mehr erkannten die Leute, dass wenn ich überhaupt nur gerecht bin, dass Gott mir das machen muss, schenken muss, geben muss. Wir haben dafür ein sehr schönes Wort. Es nennt sich Gnade. Immer mehr merkten auch die Israeliten, dass sie eigentlich durch ihr ewiges Versagen über die Geschichte hinweg immer mehr von der Gnade Gottes abhängig wurden. Es ist immer noch Gerechtigkeit, aber diesmal ist es immer mehr Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Das nennt man Gnade. Also wir sind jetzt, wenn wir ins Neue Testament schauen, wir sind gerecht geworden, steht da, weil Jesus uns Gerechtigkeit erworben hat. Dann ist es mit Blut und Siegel festgemacht, dass Gott uns gerecht macht. Schauen wir mal nochmal, damit wir es nicht vergessen, wie sich das Volk Israel an seinem Gott freute. Wohl dem Volk, das dich als König zu feiern weiß. Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. Sie freuen sich über deinen Namen zu jeder Zeit. Über deine Gerechtigkeit jubeln sie. Weil sie davon lebten, das haben sie gemerkt. denn du bist ihre Schönheit und Stärke. Du erhöhst unsere Kraft in deiner Güte. Nochmal, das brauchen wir als Hintergrund für das, was im Neuen Testament auf uns wartet. Was da die Israeliten gespürt haben und gepriesen haben, ist ein Gott mit einem Herzen für sie, wie wir es nur zu Beginn des Neuen Testamentes kennen. Einer meiner Lieblingssätze ist aus dem Titusbrief: Erschienen ist die Menschenfreundlichkeit, die Philanthropia. Wir kennen ja manche Philanthropen, aber sie haben noch nicht die Menschenfreundlichkeit, die Gott hat. Also, erschienen ist diese Menschenfreundlichkeit Gottes. Meine Güte, die Menschenfreundlichkeit Gottes. Ein Gott, der uns wohlgesonnen ist, der uns lieb hat. Weil du uns liebst, heißt es hier. Du erhöhst unsere Kraft in deiner Güte. Du bist die Schönheit und die Güte. Dinge, die wir gesungen haben. Es ist die Schönheit Gottes. Nicht sein Aussehen, das können wir uns nicht vorstellen, aber sein Wesen. Wenn das nicht ein Wesen ist, wo man auf die Knie geht und sagt, Gott, du bist hinreißend schön. Ich sehe dich nicht, aber ich bete dein Wesen an, das uns meint, das nicht ohne uns sein will, das sich für jeden von uns interessiert. Psalm 139 am Anfang dieses Gottesdienstes. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist das Denken. Boah, was für ein Gott. Und da sind die anderen Gottesbilder, das muss man wirklich allen Ernstes sagen, sind eine, ja, ich nehme es jetzt mal in den Mund, sind eine Blasphemie, ist ein Lästern Gottes, ist eine Lüge bis aufs Mark über den Gott, den Jesus uns geoffenbart hat. Aber nun gucken wir noch ein Stückchen weiter. Also ein berühmter, weniger Theologe als Prediger, hat öfters in Deutschland gesprochen, hat mir gesagt, Gottes Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Gottes Gerechtigkeit, also das, was wir theologisch gesehen Gott auf jeden Fall zusprechen würden, wie gerecht er doch ist und so, das ist seine Barmherzigkeit. Da bringt es in einen einzigen Satz. Gottes Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit. So. Wenn das so ist, dann haben wir mit Gottes Güte nur noch ein Problem. Gilt das jetzt nur für uns? Oder gilt das auch noch für die Leute da draußen, irgendwo? Vor allen Dingen die, die nicht einmal was von Gott gehört haben oder von Jesus gehört haben, die irgendeiner anderen Religion nachlaufen oder einer Ideologie nachlaufen. Gilt das für die auch? Das sind die Fragen, die einen Menschen bewegen, der mit Gott zu tun hat. Was ist mit denen da draußen? Und Gott würde sagen, lass das mal meine Sache sein. Du musst dir nicht den Kopf zerbrechen. Ich habe meine Wege. Und du kannst sicher sein, dass ich jeden gerecht behandle. Jeden Menschen. Das haben wir auch gesungen. Jeder Mensch gilt. Wir haben eine schöne Zusage im Römerbrief. Ich möchte doch noch mal vorlesen. So erweist, also im Römerbrief, drittes Kapitel, ab Vers 25,5. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung unserer Schuld, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurde. Also da ist schon einiges gelaufen in unserem Leben. Das gilt für Israel genauso wie für jeden von uns. Da ist was gelaufen. Zeit seiner Geduld. Nicht zuschlagen nach Dingen, die schiefgegangen sind. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Schuld, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurde. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Also zunächst einmal haben wir ein einzige und ganz deutlicher, nein, nur nicht die einzige, aber die deutlichste Aussage, dass derjenige gerecht wird vor Gott, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, der mit ihm eine Beziehung anfängt, versucht zu leben, immer mehr sich auf ihn einzulassen. Das ist christliche Ethik in Reinkultur. Sie ist eine Ethik, die aus einer Beziehung herauskommt, nicht aus einem System. Weil wir Beziehung zu diesem Gott haben können, eine liebevolle Beziehung zu Gott haben können, verändert das im Laufe unserer Jahre unser Verhältnis zu anderen Menschen. Und Gott kommt mit jedem von uns ans Ziel, wenn wir in der Beziehung, in der lebendigen, liebevollen Beziehung zu diesem, unserem Gott bleiben. Ja. Bleibt da noch eine Frage? Ja, es bleibt schon noch eine. Und die ist auch nicht so ganz ohne. Was ist denn mit den Geboten? Also ein paar Sachen hat ja Gott nun ziemlich massiv verboten. Und auch Jesus hat manchmal sehr deutliche orientalische Worte verwendet, um den Leuten klarzumachen, das geht so nicht. Was ist mit den Geboten? Ich erzähle ein Gleichnis. Sie fahren im Urlaub mit einem Auto in die Berge und fahren dort aus Versehen auf einen sehr hohen, steilen Pass. Ja, sie wollten schon rauf, aber dass es so steil ist und die Felswände runter und runter gehen und so, schauerlich, schauerlich, schauerlich. Sie fahren darauf bis auf den Pass. Kommen sie oben an, dann steht schon ein Zeltchen von einer kleinen Aktivistengruppe und verteilt Blätter. Auf diesen Blättern steht, schließen Sie sich uns an. Wir wollen Freiheit. Ja, wollen wir Christen auch. Wir wollen Freiheit von Leitplanken. Wir wollen endlich frei fahren dürfen, wie wir wollen. Auch wenn es risikohaft ist. Aber wir haben unseren freien Willen. Wir wollen, dass die Leitplanken in den Alpen vor allen Dingen, aber auch dann auf den Autobahnen abgebaut werden. Das ist unser Ziel. Wollen Sie hier unterschreiben? Ich weiß nicht, ob Sie da unterschreiben würden, nachdem Sie noch zitternd die Passfahrt hinter sich hatten und manchmal hinuntergeguckt haben und froh waren für die Leute, die da eine Leitplanke hingebaut haben. Aber das Gleichnis ist so blöd, weil, damit es sich einprägt. Denken Sie immer daran, wenn Sie irgendwann mal mit Geboten zu tun haben. Gott hat keinen anderen Sinn in die für uns jetzt wichtigen Gebote gelegt, als den, uns Leben zu ermöglichen, uns zu schützen. Wie konnten wir im Laufe der Zeit das Ding umdrehen und sagen, das musst du machen, sonst bist du ein, wie sagt man das so schön, Höllenbraten. Wenn du dich da nicht dran hältst, hat es fertig mit dir. Schau mal, denk an die Endabrechnung. Wenn du den nächsten letzten Schnaufer machst, dann war's das. Bekehr dich noch vorher schnell. Vielleicht, wenn es hilft. Gebote sind Schutzwelle oder pure Sorge. Welche Mutter, welcher Vater lässt sein Kleines den Hocker nehmen, zum Herd hinsteigen, wo gerade eine Herdplatte richtig schön fast schon vom Glühen steht und mit seinen kleinen Patschepfötchen da drauf lang. Ja, du solltest mal probieren. Da wird er schon sehen. Wird er dann schon sehen? Wer hat größeren Schmerz noch als das Kind? Wahrscheinlich der Vater oder die Mutter. Eine normale, menschliche, väterliche, mütterliche Sorge kümmert sich darum, dass einem es möglichst nichts zustößt durch eigene Dummheit oder noch nicht Wissen. Darum hat Jesus eine ganze Reihe von Geschichten erzählt, wo man sagen muss, so geht's lang, da geht's lang. Prägt sie euch ein. Das ist Weisung für euer Leben. Mensch, hört doch mal auf, immer in Normen und Gesetzen zu denken. Das ist eine Weisung für euer Leben, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt. Wenn überhaupt, ich bin mir nicht einmal ganz sicher, das lässt sich nicht nachprüfen. Da müssen wir ihn dann fragen, wenn wir raufkommen. Wenn überhaupt irgendwo mal so etwas entsteht, wie das Gefühl, boah, das ist jetzt eine Strafe für das, was ich da gemacht habe. Wenn überhaupt. Dann ist es vielleicht so, dass Gott nicht eingegriffen hat, eine schlimme Folge zu verhindern. Sondern mal gesagt hat, ich habe es jetzt zwar schon 10-mal gesagt, jetzt guck mal, wie das aussieht oder guck mal, was daraus geworden ist. Also ich kann ein kleines Lied davon singen, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott auf der einen Seite gesagt hat, schau, das sind die Konsequenzen davon. Und dann geht es weiter und sagt, und jetzt kommt mein Erbarmen. Vielleicht, auch wenn man vielleicht nur so denkt, als würde Gott einen strafen, sollte man sofort denken, Jesus, dein Erbarmen ist größer. Ich vertraue dir, nicht meinem blöden Gefühl. Ich vertraue dir. Ja, was folgt daraus? Aus diesem von Gott uns zugedachten Erbe, aus dem Geschenk seiner Gnade, aus dem Leben in seiner Barmherzigkeit, aus dem Leben in dem Wissen, einem menschenfreundlichen Gott zu gehören, folgt eine wachsende Liebe und eine wachsende Ehrfurcht vor Gott. Genau das Gegenteil, was die warnenden Stimmen vor dem weichgespülten Gott sagen wollen. Es entsteht eine unglaubliche Ehrfurcht vor einem Gott, den kein Mensch, nicht wenn man alle Universitätstheologieprofessoren der Welt zusammenfärchen würde in ein Haus, und sagen so, und jetzt denkt euch mal den optimalen Gott aus. Sie kämen nicht drauf. Sie kämen nicht drauf. Das menschliche Gehirn ist nicht gebaut, diese Art von Gott, ich sage wieder das in Anführungszeichen gesagt, diese Art von Gott zu verstehen. Wenn das nicht ein Grund ist, wir bleiben doch vor jedem kleineren oder größeren Geheimnis, bleiben wir staunend stehen und manche gehen auf die Knie, weil sie sagen, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Die Ehrfurcht steigt in dem Maß, wie wir erkennen, was für einem Gott wir gehören, sein Eigentum sind, noch schlimmer, noch besser, seine Kinder sind. So, und jetzt kommt dann der Schluss. Ich fasse das zusammen in der uns zur Verfügung stehenden Ethik. Wie du mir, so ich dir. Manche schauen ein bisschen irritiert. Gott sei Dank, sie schlafen noch nicht. Wie du mir, so ich dir. Ja. Wie du mir, so ich dir, dir, dir. Mit jedem, mit dem ich es zu tun habe. Das kann man sich sogar merken. So ein einfacher Satz. Ich lebe damit, wie du mir, so ich dir. Meine Güte. Und Gott wartet auf nichts anderes als das. Ich umgib dich mit Liebe und Erbarmen. Du fällst immer wieder auf die Nase, aber ich umgib dich mit Liebe und Erbarmen und ich wünsche, dass du mit anderen auch so umgehst. Amen.